Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute wieder in Gottes Wort schauen dürfen. Und wir dürfen weitergehen durch das erste Buch der Bibel, ein wunderbares Buch, Buch Genesis, 1. Mose. Und da kommen wir heute zu 1. Mose, Kapitel 16. Und da kommen wir zu dem Segen für Hagar. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. 1. Mose 16, das ist in den ausliegenden Bibeln, wenn ihr die gebraucht, Seite 17. Und mein Gebet für und mein Wunsch für diese Predigt, die kommt direkt aus unserem Predigttext. Mein Gebet ist, dass wir von Herzen etwas ausrufen und von Herzen auch etwas ausleben. Und zwar das, was Hagar über den Gott, der ihr begegnet, sagt. In 1. Mose 16, Vers 13. Da sagt Hagar über Gott: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Dafür möchte ich beten, dass wir auch dem Gott nachsehen und mit dem Gott leben, der uns sieht. Damit es geschieht, damit es nicht nur ein Segen für Hagar ist, sondern auch ein Segen für dich, wie du heute hier sitzt, möchte ich mit uns noch einmal beten. Vater, und dich preisen, dich wirklich preisen, weil du ein Gott bist, der nicht weit weg ist, sondern ein Gott, der diese Welt durchblickt und nach denen sucht, die nach dir suchen. Herr, und danke, dass du der Gott bist, der uns Gutes tun möchte, der auch uns begegnen möchte, weil du uns siehst in unserem Leid, in unserer Situation, in unserem Leben. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass einfach dieses Kapitel 16 im ersten Buch Mose, dass das geschieht, dass wir das erleben dürfen. Dass dieser Gott, der Menschen segnet, auch uns segnet. Und dass dieser Gott, der zu Hagar spricht und sich hier annimmt, auch zu uns spricht und uns annimmt. Herr, so bitte ich dich, Herr, öffne du unsere Augen. So wie wir es gesungen haben, so wollen wir es nochmal von dir erbitten. Und danke, Herr, dass du das tun kannst, weil du durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig bist. Danke, Herr. Bitte segne uns durch diese Predigt, Herr. Amen. Hinter dem Hersehen, der uns angesehen hat, ja, das werden wir mehr und mehr in voller Freude, in immer tieferer Freude tun, wenn wir durch unseren Predigttext erkennen, dass wir geduldig vor Gott sein dürfen, weil wir gesehen von Gott sind und gesegnet durch Gott werden. Und diese drei Dinge, die wollen wir uns in der Predigt anschauen. Ganz am Anfang steht da, und Sarai, Abrahams Frau, so bringt uns Vers 1 direkt in die Situation, direkt ins Geschehen. Aber um was geht's hier? Wie kommen wir hier zu Sarai? Der Gott, der hat ganz am Anfang der Bibel alles wunderbar erschaffen. Alle Dinge, die sind sehr gut gewesen. In 1. Mose 31, das sehen wir das. Und dann kommen die Menschen. Die Menschen, die gut geschaffen sind, die sündigen gegen Gott. Es dauert nicht lange, nein, direkt in Kapitel 3. Und dann hatten wir in der letzten Serie durch 1. Mose gesehen, dass in der Urgeschichte bis Kapitel 11 die Sünde nicht einfach nur da ist und kommt, nein, sondern die Sünde, die kämpft, die gebärt auf. Das ist in Genesis 4 gewesen. Und die Sünde, die bringt den Tod. Die bringt den ersten Brudermord und die bringt auch den Tod für alle Menschen. Für jeden Einzelnen. Und die Sünde, die durchzieht alle Lebensbereiche. Alles, was wir kennen, was wir sehen, was wir fühlen. Und die Sünde, die durchzieht nicht nur alles, sondern die ragt mit dem Turmbau zu Babel bis zum Himmel hoch. So kommen wir zu Kapitel 11. Aber Gott verheißt eine Rettung und verheißt Segen für alle Menschen, obwohl alles gefallen ist und alles durchzogen ist durch Sünde. Und so beginnt die Geschichte von Abraham. Gottes Geschichte mit Abraham. Ja, Gott ruft den Abraham, schließt einen Bund mit ihm und gibt ihm eine wunderbare Verheißung. Mehrere Verheißungen bis hier schon. In Kapitel 12, dass durch ihn alle gesegnet werden. In Kapitel 15 wieder eine Verheißung. Und unsere Situation hier mit Sarai, die steht direkt vor dem Hintergrund von Gottes Verheißung. In Kapitel 15, Vers 5, oder? Ich denke, die kennen wir alle. Da sagt Gott Abraham, so zahlreich wie die Sterne, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Eine wunderbare Verheißung. Und jetzt sehen wir, Gottes Verheißung tritt nicht immer sofort ein. Nein, Gottes Verheißung, der Nachkommen ist noch nicht eingetreten. Und Sarai betrachtet so einfach mal ihre Situation ganz nüchtern. Ja, wie man so als Mensch einfach so eine Situation dann mal betrachtet. Aus ihrer Perspektive sieht sie was? Vers 1 sagt uns, sie gebar ihm keine Kinder. Wisst ihr, die Situation von Sarai, die hat mich so ein bisschen an eine Situation aus einem Urlaub, den ich 2019 gemacht habe, erinnert. Da war ich in Namibia. Ja, Namibia schaut genauso aus, wie ihr es euch vielleicht gerade vorstellt. Ganz lange, weite Flächen, Sand, Steppe, Savannen, weiße Elefanten, ja, weiße Elefanten, weil sie bedeckt sind mit einem weißen Staub, der dort überall ist. Und ein Philipp, der mit seinem Kumpel und mit einem Jeep mitten durchfährt. Und wir sind am Flughafen gelandet, sind angekommen und natürlich war da alles asphaltiert. Klar, von der Stadt raus, man fährt lange, ja, auf der asphaltierten Straße. Und wir denken uns nichts, ja okay, es waren relativ viele Schlaglöcher da, aber es war eine Straße. Und wir fahren und wir fahren und wir fahren zu unserem ersten Ziel, im Nirgendwo. Und ganz plötzlich hört die Straße einfach so auf. Die hört einfach auf. Einfach ganz gerade sogar. Hier geht's nicht weiter, dachten wir uns. Es ging schon weiter, aber nur so eine komische Schotterpiste aus ganz viel Staub und Steinen. Ja, die gebahnte Straße, die schien einfach aufzuhören. Ne? Die war einfach zu Ende. Darüber können wir vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen. Abraham und Sarah erleben eine ähnliche Situation. Nicht auf einer Straße, aber eine Verheißung, ein Weg, der eigentlich gebahnt sein sollte, der hört gefühlt auf, weil sie hat eben keine Kinder. Und in Vers 2, da sagt Sarai ihrem Mann Abraham dann auch, was sie daraus schließt. Vers 2, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Was haben wir jetzt? Wir haben ein Versprechen von Nachkommen und wir haben einen verschlossenen Leib, sodass sie einfach nicht gebiert. Und wisst ihr, in unseren Bibeln, in meiner Bibel hier sogar, da ist diese Begebenheit und die Verheißung, die Situation und die Verheißung auf einer einzigen Seite. Vielleicht so 5 Zentimeter entfernt. Aber im Leben von Sarai und Abraham ist da eine lange Zeit vergangen. Wahrscheinlich so 10 Jahre. Und so steht Sarai jetzt in einer Situation, die sie klar fragt. Glaube ich dem, was Gott zugesagt hat, oder glaube ich dem, was meine Lebenssituation mir einreden will? Gott sagt, so wird es sein. Du wirst Nachkommen bekommen durch Abraham. Aber das Leben und der Verstand und ihre Perspektive, die wollen ihr reinreden, so kann es gar nicht sein. Sagt sie ja selber, nein, ich kann keine Kinder bekommen. Der Herr hat meinen Leib verschlossen. Und so ist Sarai wirklich herausgefordert zu glauben, was Gott ihr verheißen hat. Durch Abraham verheißen hat. Da dürfen wir uns mal kurz die Frage stellen, wie würdest du reagieren? Als Sarai oder als Abraham? Vielleicht wartest du nicht auf ein Kind, aber vielleicht befindest du dich in einer Situation, einer Lebenssituation, wo dein Leben dir sagt, so kann es gar nicht sein, aber Gott dir sagt, doch so wird es sein. Machen wir es mal praktisch. Wenn dein Leben dir sagt, Gott kann nicht gut sein, er kann nicht bei mir sein, und Gottes Wort sagt, doch, er ist gut, ich bin gut und ich bin bei dir. Ich denke, wenn wir uns in solchen Situationen finden, da finden wir uns relativ schnell da, wo Sarai sich auch findet. Ja, wir versuchen, eigene Lösungen zu finden. Wir versuchen, Gott auf die Sprünge zu helfen. Passt schon, dann mache ich es halt selber. Und wenn man so will, dann versucht Sarai genau das, wenn wir in Vers 2 sehen, was sie sagt. Sarai sagt zu Abraham, geh doch zu meiner Magd, zu Hagar ein, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Das ist auch eine gute Alternative, oder? Nein, aber was wir hier haben, ist einfach der klassische Versuch, eine Lösung zu finden aus menschlicher Weisheit und nicht aus Gottes Kraft. Und Abraham, was macht er? Abraham hört auf Sarai und geht diesen Weg mit, diesen eigenen Weg. Und Sarai gibt ihre Magd Hagar, ihrem Mann, und er ging ein zu ihr und sie wurde schwanger. Vers 4. Und Gott hatte hier ja bisher nicht gesagt, ja, von welcher Frau Abraham diese ganzen Nachkommen bekommen sollte, oder? Von daher ist es eigentlich in Ordnung, was sie tun. Aber ich denke, es wurde sehr klar, wenn wir auch den Kontext haben bis dahin, dass Abraham von seiner Frau die Nachkommen bekommen sollte. Und nicht durch Polygamie, was wir später sehen, was Gott nicht gefällt. Und nicht durch Instrumentalisierung von Sklaven, ihre Magd, wo sie Herrin ist, die nehme ich einfach und helfe mir dann selber auf die Sprünge. Und helfe Gott auf die Sprünge. Nicht dadurch. Also begann die Sünde hier, oder? Als Abraham zu Hagar eingeht. Nein, ich denke nicht. Ich denke, die Sünde hier in unserem Text, die beginnt schon viel früher. Die Sünde begann in der Passivität Abrahams und in der Ungeduld von Sarai. Abraham ist einfach nur passiv hier und Sarai ist brutal ungeduldig. Vielleicht habt ihr es gemerkt beim Lesen. Das wird deutlich, weil sie unfassbar aktiv ist. In Vers 2, und Sarai sprach. Und was sagt sie da? Sieh doch, ich bekomme keine Kinder. Und geh doch zu meiner Magd. Und nicht nur das, in Vers 3 und Vers 5, dann nimmt sie dann die Hagar. Sie nimmt sie und sie gibt sie Abraham. Ja, ist nichts anderes als Ungeduld. Ich mach das jetzt. Es ist Ungeduld, die sich in selbstbestimmten Handeln äußert, anstelle von Geduld, die sich im Vertrauen auf Gott zeigen würde. Und Geduld, die Gott durch Vertrauen auf ihn, Gott ehrt. Ihr Lieben, ich denke, Gott bringt uns in Situationen und in Zeiten des Wartens. Gefallen uns die? Nein. Deswegen, warum bringt Gott uns in solche Situationen? Weil ich denke, dass Gott uns was fragt und was lehrt. Gott fragt uns ganz einfach, vertraust du mir? Ja, wenn Verheißungen sofort eintreten, dann brauchen wir nicht wirklich Glaube. Weil dann sehen wir direkt. Ist ja schon eingetreten. Und wenn wir dann aber, wenn es noch nicht direkt eintritt, das Hindernis einfach selber aus dem Weg räumen, selber beseitigen, dann brauchen wir auch keinen Gott. Dann machen wir es ja selber. Wenn wir das Hindernis sofort beseitigen, dann brauchen wir keinen Gott, der uns da hindurchführt. Wenn es sich mal länger zieht, dann zeigt sich dein Warten, in deinem Warten das Vertrauen auf Gott. Und dann zeigt sich, ob du das glaubst, was Gott dir zum Beispiel in Jeremia 17, Vers 5 sagt. Glaubst du, dass er sagt, dass es die Wahrheit ist, wenn er sagt, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und sein Fleisch zu seinem Arm macht. Genau das macht Sarai. Sie macht ihren Arm zu ihrem Helfer. Aber glaubst du das, dass man dann verflucht ist, dass der Mensch verflucht ist? Und vertraust du darauf, und dass auch das stimmt, was Gott zwei Verse weiter sagt, in Jeremia 17, Vers 7. Da sagt er nämlich, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Ich denke, das fragt uns Gott in solchen langwierigen Wartesituationen. Aber er lehrt uns auch was. Und zwar lehrt er uns, dass es gut ist, auf ihn zu vertrauen. Auf ihn zu warten. Warum? Weil wir mit Paulus den gleichen Gott kennen und den gleichen Gott glauben, wo Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ihr Lieben, wir dürfen wissen, wer zu uns spricht und wem wir glauben. Dem lebendigen Gott. Und es ist gut, ihm zu glauben, weil unser Text uns zeigt, was passiert, wenn wir das nicht tun. Weil die Folgen, wenn wir Gott auf die Sprünge helfen wollen, sind nicht gesegnet, sondern sind einfach nur Sünde. Und die Sünde sehen wir in den Versen 4 bis 6. Da ist Stolz die Folge. Ja, Hagar wird schwanger, ist eigentlich gut, aber was passiert sofort? Hagar wird stolz. Sie blickt herab auf ihre Herrin. Sie verachtet sie. Und was ist eine andere Folge? Streit. Streit bricht aus. Zwischen allen. Hagar und Sarai, Sarai und Abraham. Abraham zieht sich ganz raus, alles Katastrophe. Und was passiert dann? Die Folge ist auch Verachtung. Da ist Verachtung in Hagars Herz für Sarai und da ist Verachtung in Sarais Herz für Hagar. Verachtung. Und in dieser Verachtung, das, was halt passiert, wenn Sünde überhand nimmt, Entzweiung. Sarai verachtet und demütigt Hagar so sehr, dass die Hagar flieht. Das passiert, wenn wir selber eingreifen. Und wenn wir diese Folgen sehen, aber gleichzeitig mal ganz ehrlich mit uns selbst sind, so wie wir heute hier sitzen, warum sind wir trotzdem versucht, Gottes Verheißung selbst zu erfüllen und ihr auf die Sprünge zu helfen, wenn das die Folgen sind? Und ich denke, wenn Gottes Eingreifen auf sich warten lässt, ja, wenn die Umstände völlig ausweglos scheinen, dann vergisst unser Herz, dass Gott dich nicht vergessen hat. Und dann verlieren wir aus dem Blick, dass Gott dich sieht. Aber wir sind gesehen von Gott. Das will uns 1. Mose 16 zeigen. Und das dürfen wir wunderbar sehen, wenn wir auf Hagar schauen, die jetzt alleine und verlassen ist, weil ab Vers 7 ist sie das. Sie ist in der Wüste, alleine. Aber sie ist gesehen. Warum? Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Sie muss von dort fliehen. Sie muss gehen, wo sie war. Und jetzt ist sie eigentlich im Nirgendwo. Aber dort ist sie nicht alleine. Und auch das erinnert mich wieder, wenn es weitergeht bei meiner Urlaubsreise in Namibia. Da war die Straße zu Ende, aber wir sind trotzdem weitergefahren. Ja, und da waren wir dann auch mitten in der Wüste. Und es ging weiter auf so einer Schotterpiste. Und ich würde euch echt empfehlen, mal nach Namibia zu gehen, wenn ihr die Chance habt. Da sieht man teilweise 500 Kilometer einfach nur nichts. Weite. Und die Piste, die Schotterpiste wird huckelig. Und man fährt und fährt und fährt. Und wir waren mitten im Nirgendwo, tatsächlich. Mitten in der Savanne und wir bekommen einen Platten. Reifenpanne. Aber wir haben ja alles dabei. Nur unser Werkzeug ist eingeklemmt hinter der Sitzbank. Wir kommen nicht hin. Wir sind auch allein und verlassen. Zum Glück hatte ich noch einen Kumpel dabei. Aber wir hatten keine Auswegssituation. Und dann kommt irgendwann ein Jeep vorbei. Ja, mit einem einheimischen Ranger. Der hat es gesehen. Der hat dann uns geholfen. Es war natürlich ein Segen. Es war auch ein bisschen komisch, weil in seinem Jeep waren ganz viele Touristen, die haben einfach nur Fotos gemacht von uns. Ja, aber da brauchen wir Hilfe, in solchen Situationen brauchen wir Hilfe. Mitten im Nirgendwo, ganz alleine. So sitzt auch Hagar in der Wüste am Brunnen. Und sie ist auf dem Weg zurück nach Ägypten. Und dort begegnet ihr der Engel des Herrn. Und dann spricht Gott durch den Engel des Herrn zu ihr und begegnet ihr. Und das, was er sagt und wie er mit ihr umgeht, das könnte man auf jeden Fall als Musterbeispiel von jeder Seelsorge-Session nehmen. Auch wenn uns die erste Aufforderung, die der Engel des Herrn Sarai gibt, sehr erstaunt. Er fragt sie zuerst was, aber dann sagt er ihr etwas und damit rechnen wir wahrscheinlich nicht so. Er sagt ihr in Vers 9, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Hagar soll wieder umkehren. Hagar soll sich demütigen. Und nicht nur das, sondern demütige dich unter Sarais Hand. Was? Sie soll dahin zurückgehen, zu dieser Sarai, die sie so verachtet hat, die der Grund war, warum sie jetzt hier so auf der Flucht ist, weg ist. Ja, ihr Lieben, der Segen beginnt in Demut und sich wahrhaftig zu demütigen, das fällt nicht leicht. Nein, das fällt absolut nicht leicht. Aber Jakobus erklärt uns in Jakobus 4, Vers 6, dass das der Weg des wahren Segens ist. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, der Weg der Demut ist der Weg des Segens. Und mit der Aufforderung zur Demut, die ja so krass klingt, soll ich wieder zurück zu dieser Sarai gehen, mich wieder unterdrücken lassen, wieder verachten lassen. Mit dieser Aufforderung von dem Engel des Herrn hat er Gutes für Hagar im Sinn. Das hat er wirklich, weil das dürfen wir daran erkennen, unter wessen Hand sich Hagar eigentlich tatsächlich demütigt. Ja, natürlich, wir haben es ja gelesen, unter die Hand Sarais. Aber eigentlich unter die Hand Gottes. Weil wenn sie Gottes Wort, diesem Auftrag folgt, dann demütigt sie sich in erster Linie unter die mächtige Hand Gottes. Und dadurch unter die Hand Sarais. Aber sie demütigt sich unter die Hand Gottes. Und welcher Gott das ist und warum das gut ist und warum das ein Segen ist, ja, das sagt sie uns selbst in Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Was bedeutet das? Warum ist das ein Segen? Warum ist es auch für uns eine Ermutigung, dem Rufen Gottes, der Aufforderung Gottes zu folgen, uns zu demütigen? Was bedeutet es, dass Gott sie sieht? Wer ist dieser Gott, der sie sieht? Er ist der Gott, ja, der sie zu Umkehr und zu Demut ruft. Ist so. Weil das der Weg des Segens ist, den sie bekommt. Weil er auch der Gott ist, der noch viel, viel mehr zu ihr sagt. In Vers 8, da spricht er sie an mit Hagar, du Magd der Sarai. Er ist der Gott, der ihren Namen kennt. Ja, der sie kennt. Und er ist der Gott, der Fragen stellt. Er stellt Fragen. In Vers 8, Teil 2, wo kommst du her und wo willst du hin? Schau mal, er begegnet. Er sagt zuerst Hagar. Er sieht sie. Er sagt, wer sie ist und er stellt Fragen. Als ob er es nicht wüsste, oder? Weiß er nicht, wo sie herkommt? Obwohl er weiß, wie sie heißt und obwohl er weiß, wer sie ist. Du bist die Magd Sarais. Nein, er stellt Fragen, weil er ein Gott der Beziehung ist. Und er fragt, weil er möchte, dass Hagar mit ihm spricht. Weil es nicht technisch ist, nein. Weil da ein Gott ihr begegnet, der zu ihr spricht. Ja, ganze viermal spricht er zu ihr. Spricht sie an. In Vers 8, er sprach zu ihr. Vers 9, und der Engel des Herrn sprach zu ihr. Vers 10, und der Engel des Herrn sprach zu ihr. Vers 11, und der Engel des Herrn sprach zu ihr. Verstehen wir, was wir da eigentlich sehen, was wir da haben? Das ist ein Gott der Gemeinschaft, der mit ihr spricht. Und Gott sieht Hagar. Was bedeutet das also? Es ist ein Gott, der sich ihr persönlich zuwendet. Der persönlich mit ihr spricht und der möchte, dass sie mit ihm spricht. Warum? Weil er ein Gott ist, der sie sieht, in ihrer Situation sieht und sie da rausholen möchte. Und ihr Lieben, Gott sieht auch dich. Ja, wenn du Momente der Verlassenheit erlebst, da sieht Gott auch dich. Wir sind eine der einsamsten Generationen überhaupt. Wir sind einsam. Ja, wir leben in Städten, aber da leben wir gemeinsam einsam. Jeder für sich. Und viele Menschen, vielleicht auch ihr, leben genau aus denselben Gründen einsam wie Hagar. Weil sie verachtet und verraten wurden von Menschen. Oder weil Menschen sie einfach verlassen. Und wenn du das erlebst, Gott will auch dir genau da begegnen, weil er kennt dich mit seinem Namen. Er sagt nicht nur Hagar, sondern er sagt deinen Namen. Und er kennt nicht nur deinen Namen, sondern deine Situation. Er kennt dich, alle deine Verwicklungen, deine Verzwickungen, alles, was gerade eben nicht so läuft. Und er interessiert sich für dich. Und er will, dass du mit ihm sprichst, dass du dich zu ihm hinwendest. Weil er spricht zu dir durch sein Wort, durch Menschen in der Gemeinde. Und er spricht zu dir auch durch Lieder, durch wunderbare Worship-Songs, wie zum Beispiel von Yada Worship das Lied, der mich sieht. Deswegen liebe ich so Lobpreislieder, so weil es nimmt diese Wahrheit hier aus diesem Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht, und macht daraus ein wunderbares Lied. Und das singen sie im Refrain, das singen sie Gott zu und du darfst dir auch zusingen. Da singen sie, du bist ein Gott, der mich sieht, hast deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Das darfst du Gott zusingen, weil das ist die Wahrheit. Und das dürfen wir einander zusingen. Lass uns auch in der Gemeinde eine Gemeinde sein, die nicht einfach nur vor sich hin singt, sondern wir singen so wunderbare Wahrheiten. Lass sie uns zusingen. Schau mal nach rechts und nach links. Vielleicht braucht dein Nebensitzer genau diese Ermutigung. Oder je nachdem, was wir singen. Deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter, weil wir mit dem Engel des Herrn den Gott sehen und dem Gott begegnen, dem wahren Gott, der Menschen findet, die auf dem Weg nach Ägypten sind. Das ist der falsche Weg übrigens. Das ist der Weg zurück in die Sklaverei. Auf diesem Weg sieht Gott uns und die Hagar, weil es auch ein Gott, der die sieht, die elend und einsam sind. Und die segnet, die sich demütig ihm zuwenden, ihm zuhören und umkehren. Wir sind nicht nur gesehen von Gott, sondern auch gesegnet durch Gott. Weil wir diesen Gott haben. Und das zeigen uns die letzten beiden Verse. Hagar bekommt dann ein Kind. Ja, sie geht zurück. Das haben wir hier nicht im Text, aber was wir im Text haben, ist Vers 15. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Also, Hagar wird gesegnet. Ja, das war zur damaligen Zeit ein unfassbarer Segen, weil als Frau ohne Kinder war man ein Nichts. Jetzt ist sie jemand. Deswegen wurde sie vorher auch stolz. Aber Gott sagt, das ist auch dein Segen. Weil den Segen, den wir in 1. Mose 15, Vers 5 haben, diese Verheißung der vielen Nachkommen, genau das sagt der Engel des Herrn auch zu Hagar. Es werden viele Menschen werden. Sie wird gesegnet. Und Sarai hat so also doch bekommen, was sie wollte, oder? Jetzt gibt es ja doch diesen Sohn, jetzt kommt doch diese Verheißung. Alles gut gegangen, puh, gesegnet mit einem Sohn. Ist das so? Nein, ihr Lieben, wenn wir hier herauszoomen, und deswegen haben wir auch angefangen ganz vorne in der Bibel, wenn wir rauszoomen, dann sehen wir, was hier eigentlich passiert. Weil Gott, der schließt einen Bund mit Adam, mit Abraham. Ja? Sarai, seine Frau, die wird durch ihren Lebensumstand versucht. Der Abraham, der hört dann auf die Stimme seiner Frau, obwohl er vorher die Verheißung bekommen hat. Kommt es euch irgendwie bekannt vor? Der Mann bekommt das Gebot, die Frau wird versucht, der Mann hört auf die Stimme der Frau. Ja, das kommt uns bekannt vor. Das kommt uns nämlich immer wieder bekannt vor, weil es kommt immer wieder in der Bibel vor. Weil was wir hier haben, sind einfach die Auswirkungen, wenn wir Menschen die Dinge ohne Gott in die eigene Hand nehmen. Ja, bei Adam und Eva, da folgt der Sündenfall und bei Abraham und Sarai, da folgt der Fall in Sünde. Ist immer das Gleiche, ist immer das gleiche Ende. Ist immer Sünde. Aber deswegen wird es hier absolut herrlich auch in diesem Text, weil direkt nach Gottes Bundeszusage in Kapitel 15 haben wir hier auch ein Kapitel, das eben nicht nur von Sarai und von Abraham geprägt ist, sondern von Hagar. Warum haben wir so einen langen Text über Hagar? Was für eine Rolle spielt sie? Sie spielt eine unfassbar ermutigende Rolle, aus dem Grund, was wir gesehen haben, weil der Engel des Herrn zu ihr kommt und wir da diesen Gott kennenlernen dürfen. Aber auch, weil der Name Hagar im Hebräischen bedeutet Fremde und Flucht. Und sie, diese Fremde, bekommt einen Sohn und der hat auch einen Namen, oder? Und den kennen wir, Ismael. Und Ismael bedeutet Gott erhört. Über Hagar und Ismael zeigt uns Gott, dass er der Gott ist, der sieht, dass wir Menschen aus eigenem Antrieb nicht schaffen, nur in Sünde enden. Und der Gott, der hört, wie laut die Leiden durch unsere Sünden sind. Und der Gott, der kommt, um uns zu retten, um seine Zusagen selber zu erfüllen. Gott hört und Gott erhört. Ja, er selbst tut das. Und das sollen wir mit Ismael verstehen. wo Sarai sprach und Sünde kam, da spricht jetzt der Engel des Herrn und so kommt der Segen für Hagar. Warum? Weil Gott entfremdete Menschen sieht und seine Bundeszusage erfüllt. Weil er sein Wort erfüllt. Und deshalb ist es ein Segen für Hagar und es ist ein Segen auch für dich. Für uns heute, hier und jetzt. Weil wir alle durch unsere Sünden von Gott entfremdet sind. Hagar. Und deshalb sandte Gott seinen einzigen Sohn, Jesus, als Retter in diese Welt. Für die Welt. Und er lebt für uns in dieser Welt ohne Sünde. Er landet nie irgendwo in Sünde durch irgendeine Situation oder einen Lebensumstand. Aber er erlebt Sünde und zwar gegen sich. Die ganze Zeit, von Anfang an, von allen Menschen, von denen, wo wir es vielleicht erwarten würden, von den frommen Pharisäern, aber auch von seinen Liebsten. Er wird verleugnet und verlassen, selbst von seinen Liebsten. Ja, Petrus, der kurz zuvor noch bekannt hat, ich gebe mein Leben für dich. Wenige Stunden später verleugnet er seinen Herrn dreimal. Und beim dritten Mal, da schaut Jesus ihn an. Genau in diesem Moment lesen wir in Lukas 22, 61. In dem Moment, als er ihn das dritte Mal verrät, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. In dem Moment, als Petrus ihn verleugnet, genau in diesem Moment wendet sich Jesus hin zu Petrus und schaut ihn in seine Augen. Da schaut er nicht vorwurfsvoll oder enttäuscht. Nein, sein Blick ist voller Erbarmen und Liebe. Das ist wunderbar, aber diesen Blick, den dürften wir eigentlich niemals sehen. Weil der gerechte Gott durch unsere Sünde eigentlich zornig auf uns blicken muss, die ganze Zeit. Es gibt genug Bibelstellen, die sagen so, er ist zornig über Sünde. Nicht nur über Sünde, auch über den Sünder. Aber Jesus Christus, der hat nicht diesen liebevollen Blick nur für Petrus, sondern für uns alle. Und weil er uns so liebt, geht er ans Kreuz von Golgatha. Und dort blickt Gott auf ihn zornig und nicht auf uns. Und dort stirbt er für unsere Sünde. Aber er steht auf am dritten Tag. Und er schaut wieder auf dich. Und wenn du auf ihn vertraust, dann bringt er dich zum Vater, wo du ihn eines Tages die ganze Zeit von Angesicht zu Angesicht sehen darfst. Und er bringt dich auch jetzt durch Situationen durch, die ausweglos scheinen, weil er dich sieht. Weil er dich gesegnet hat mit dem größten Segen, durch sein Erlösungswerk, nicht durch dein eigenes Werk. Helfen wir Gott nicht auf die Sprünge, er hat es schon erfüllt. Wir dürfen gesegnet werden, dem Segen Hagars. Und so darfst du auch bei der Bridge von diesem wunderbaren Lied, Der mich sieht, von Yada Worship mitsingen. Da singen wir gemeinsam. Ich schau auf dich, Jesus. Von heute an nur Jesus. Du allein, niemand anders. Ich lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle. Du lässt mich nie mehr los. Gott hat auf Hagar gesehen, und hat sie gesegnet. Und Hagar hat dem nachgeschaut, der sie angeschaut hat. Und in Jesus Christus gilt der Segen Hagars auch dir. Schaust du auch zu ihm? Lass uns beten.